Hallo und guten Tag, hier sind Marcel Becker
und Ina Tenz.
Gleich startet ja Ihr Lieblingspodcast, aber wir nutzen die Gelegenheit und quetschen uns ganz kurz dazwischen, um Ihnen einen anderen Podcast vorzustellen, nämlich unseren eigenen. Der heißt Das letzte Kind hat Fell.
Es geht um Themen rund um unsere Haustiere, um Hunde und Katzen, die ja nicht nur unsere Haustiere sind, sondern viel mehr als das. Sie sind vollwertige Familienmitglieder, die uns ganz besonders am Herzen liegen. Und ehrlich, manchmal schießen wir als Tierbesitzer auch etwas über unser Ziel hinaus.
Also Sie merken, wir nehmen uns auch nicht allzu ernst. Wir haben auf jeden Fall Spaß dabei. Und wenn Sie ähnlich ticken, dann einfach mal uns ausprobieren. Das letzte Kind hat Fell. Wir sagen vielen Dank und vielleicht bis demnächst.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist in den vergangenen 10 Jahren um mehr als, was fand ich erstaunlich, 3000 zurückgegangen. Und das ist eine Entwicklung, die sich im laufenden Jahr 2024 noch einmal beschleunigt hat. Was unter anderem und vielleicht auch vor allem damit zu tun hat, dass alteingesessene Apotheker für sich keine Nachfolger finden und dann eben die Apotheke zumachen müssen. Und wir fragen uns natürlich, wo führt das hin? Man ist ja daran gewohnt, dass man immer um die Ecke irgendwo eine Apotheke hat, wenn man mal schnell was braucht. Und wir fragen uns auch, welche Rolle werden künftig die sogenannten Online-Apotheken spielen, die bisher nur einen relativ kleinen Anteil an einem Gesamtmarkt haben, der etwa, wenn ich das richtig recherchiert habe, 60 Milliarden Euro umsetzt. Darüber will ich sprechen. Ich habe ganz viele Fragen zum Thema Online-Apotheken, weil das wirklich auch für mich sowas ist, wo man denkt, nee, ach, ich brauche doch eine Beratung, es muss doch schnell gehen und dann gehe ich mit dem Rezept dahin und wie geht es eigentlich mit dem E-Rezept? Ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden habe, der sich damit gut auskennt. Interessanterweise werden das so ein bisschen Medizinwochen, weil demnächst auch der Bundesgesundheitsminister in diesem Podcast ist. Vielleicht kenne ich ihn dann auch kurz zumindest zu Online-Apotheken befragen, aber da wird es wahrscheinlich mehr um die Krankenhausreform gehen. Also, er steht an der Spitze des drittgrößten Online-Apothekenunternehmens, schwieriges Wort, in Deutschland. Er ist ein Hamburger Junge, in Hamburg aufgewachsen, in Hamburg studiert, in Hamburg die ersten Sporen verdient. Eigentlich wollte er offensichtlich Chemiker werden und über all das spreche ich jetzt mit Oliver Scheel, dem Chef der Apo.com Group. Spricht man das eigentlich so aus oder sagen Sie Apo.com Group?
Wir sagen Apo.com Group.
Apo.com Group. Apo steht für Apotheke, ganz einfach.
Genau.
Ist, muss man einmal erklären, für die, die das nicht kennen, viele werden Doc Morris kennen. Das ist, verbessern Sie mich bitte immer, wenn ich Quatsch rede, der Marktführer in Deutschland oder nicht mehr?
Das war bis vor kurzem so.
Okay.
Mittlerweile ist die Redcare Pharmacy der Marktführer.
Okay, und Doc Morris nicht mehr?
Nein.
Und danach kommen Sie?
Richtig.
Mit, das muss man nochmal sagen, was sind, das eine ist ja, wie die Firma heißt, aber wie heißen die wichtigsten Marken?
Unsere wichtigsten Marken ist der Apo-Discounter und wir haben auch noch Marken wie Apo.com, Versandapo.de, wir haben auch Juvalis, wir haben Deutsche Internetapotheke, Apotheke.de gehört auch zu uns, also wir haben eine ganze Latte, Apolux.de, also wir haben in Summe 7 Shops in Deutschland. Okay. Die Online-Apotheken sind.
Wir sprechen gleich erstmal kurz über Sie und dann sprechen wir über diesen Markt, wie der sich verändert. Ich habe es gesagt, Sie sind in Hamburg. Wo sind Sie in Hamburg aufgewachsen?
Tatsächlich bin ich in Barmbek geboren. Okay. Und dann in Wandsbek und später in Schnelsen und dann war ich in Rissen.
Und haben auch dann, so wie ich, an der Uni Hamburg studiert. Allerdings muss man sagen, Chemie, das war schon immer an der Uni Hamburg. Da ist die Uni Hamburg schon immer ganz gut gewesen. Ne? Das war jetzt nicht, eigentlich schon mal eine relativ exzellente Uni gewesen im Fachbereich Chemie.
Absolut, das kann ich nur bestätigen.
Warum wollten Sie Chemie studieren?
Ich bin ganz früh mit der Natur verbunden gewesen durch meinen Großvater, der mich für die Natur begeistert hat und dann irgendwie wollte ich genau wissen, wie das geht. Dann hatte ich auch noch einen super Chemielehrer an der Schule, der einen tollen Kurs hatte, später einen Leistungskurs im Gymnasium und das zusammen hat mich so neugierig gemacht, dass ich gesagt habe, ich will das alles genau verstehen. Und deswegen habe ich mich relativ früh schon mit 15, 16 wusste ich irgendwie, ich wollte Chemie studieren.
Und wollten dann eigentlich Wissenschaftler werden, Naturwissenschaftler?
Ja, ich wollte natürlich dann auch Forschung machen. Wenn ich das schon studiere, dann möchte ich das auch anwenden, das ist ja klar. Ich hatte mir aber schon immer überlegt, dass das nicht für mein Leben nur das Ziel ist, in der Forschung zu arbeiten, sondern ich hatte mir auch schon gedacht, Mensch, damit kann man eigentlich auch mehr machen. Wusste wohl auch, in vielen chemischen Betrieben waren auch Manager Chemiker. Und deswegen wusste ich, ich hatte damit alle Möglichkeiten und dann mal schauen, was kommt.
Ist das so? Ist das so, dass es viele Chemiker gibt? Weil man denkt, also ich gehe jetzt gerade im Kopf die Chemiker durch, die ich kenne.
das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, so viele Chemiker kenne ich auch gar nicht, aber ein paar schon. Aber die sind immer das Gegenteil von Managern gewesen. Das sind wirklich Menschen, die in dieser Welt aufgehen und die wissenschaftlich Dinge machen wollen und die dann so wie sie auch promoviert haben und so, aber denen ich jetzt nicht zutrauen würde, ein Unternehmen zu führen. Gibt's da so viele? Gab's da so viele Vorbilder?
Ja, tatsächlich. Also ich habe auch bei der BASF mal ein Sommerferienpraktikum gemacht. Und dort war zu der Zeit auch der Vorstandsvorsitzende ein Chemiker und auch in den Ebenen drumherum, auch auf der Bereichsleiterebene bei der BASF hatte das immer Tradition und das war für mich auch ein Vorbildunternehmen, muss ich sagen. Und es gab es aber auch tatsächlich in anderen Unternehmen. Chemiker sind, das kann man statistisch nachweisen, tatsächlich an verschiedenen Stellen im Management auch tätig gewesen, schon auch in den 80er Jahren.
Warum? Weil man in der Chemie was lernt, was einen dann befähigt oder besonders befähigt, so einen Job zu machen?
Also ich glaube, was man im Chemiestudium lernt, ist strukturierte Problemlösung und auch die Leidensfähigkeit, nicht aufzugeben, weil das ist ein sehr anstrengendes, langwieriges Studium mit sehr vielen Prüfungen und mit sehr viel Lernerei, aber auch grundsätzlichen mathematischen, naturwissenschaftlichen Fähigkeiten, die man benötigt. Und wenn man das durchsteht, dann steht man auch jeder Unternehmenskrise und jedes Problem, was eben man als Manager hat, auch spielend durch und bleibt immer ruhig und behält einen kühlen Kopf. Das lernt man in diesem Studium, sonst kommt man da nicht durch.
Ich muss gerade an den Chemiker denken, an den ich jetzt vor allen Dingen denke, in meinem Bekanntenkreis. Da haben Sie recht, man lernt, die Probleme zu erkennen. Ich stelle aber bei dem fest, dass der, also, wie soll ich sagen, der sieht dann auch sehr viele Probleme. Also wenn, der durchdenkt das so lange, bis man das Gefühl hat, ja, ist bei Ihnen auch so?
Nein. Also ich bin eher jemand, der analytisch ist, aber dann sofort in die Umsetzung geht und nicht lange fackelt, weil die Erkenntnis alleine ist nichts wert, sondern nur dann, wenn was in Bewegung gerät und man wirklich Entscheidungen trifft und die umsetzt. Und diese Kombination ist als Manager sehr wertvoll.
Sie haben aber trotzdem, wie gesagt, nach dem Abitur zunächst studiert in Hamburg, haben dann promoviert, auch in Hamburg?
Auch in Hamburg, ja.
Und haben dann auch in Hamburg als Wissenschaftler gearbeitet, an der Uni Hamburg?
Ja, auch das. Genau. In meiner Promotion. Und ich habe dann meine Promotion auch mit der Firma Beiersdorf zusammen durchgeführt und habe dann ja auch bei Beiersdorf meinen ersten Job in der Hansestadt Hamburg begonnen, nach der Universitätsausbildung.
Und dann aber, was war der Moment, wo Sie gesagt haben, ich muss was anderes machen? Ich wechsle sozusagen von der Seite der Wissenschaftler auf die Seite der Wirtschaftler, also dann auch von der Seite der, ist ein ganz anderer Job des Wissenschaftlers und der des Managers. Was war der entscheidende Moment, wo Sie gesagt haben, das mache ich jetzt?
Der entscheidende Moment war der, als ich bei Beiersdorf in der Forschung und Entwicklung gearbeitet habe. Dort hatte ich als Verantwortlicher für das Nivea Sun Sortiment mit Lichtfiltertechnologie zu tun und hatte seinerzeit ja L'Oreal als Marktführer in der Technologie vor mir. Beiersdorf war aber Marktführer bei den Kunden. Ich habe als Naturwissenschaftler gesehen, L'Oreal hatte die überlegene Technologie und Beiersdorf die Marktführerschaft. Ich wollte gerne ins Marketing gehen, weil ich gemerkt habe, dass bei Beiersdorf das Marketing die Entwicklung im Grunde steuert. Und ich wollte gerne die Entwicklung steuern, aber es ging aus der Entwicklung nicht. Also ich musste ins Marketing.
Okay.
Ja, und dann habe ich gedacht, ich möchte ins Marketing und das war im Grunde so dieser Turnaround aus der Naturwissenschaft dann in die Betriebswirtschaft.
Aber das ist interessant, was Sie da sagen. Also wir reden über Sonnencreme, ne? Lichtschutz. Und dann war, also L'Oreal hatte offensichtlich die besseren Produkte, aber Nivea hatte das bessere Marketing. Haben Sie da nicht im Moment gedacht, Moment mal, wir müssen jetzt versuchen, auch noch das bessere Produkt zu haben?
Das war ja mein Auftrag, das hatte ich dann auch gelöst sozusagen. Die Aufgabe, die ich hatte, habe ich erfolgreich abgeschlossen. Dann war das Projekt, diese Technologie zu realisieren, durchgeführt. Und dann habe ich gedacht, eigentlich muss ich L'Oreal erklären, wie sie ihre Produkte, die technologisch besser sind, aus dem Marketing dann mit einfachen Worten an die Konsumenten bringe, dass das Produkt eigentlich das Bessere ist.
Ich musste gerade daran denken, ich war ein einziges Mal bei dem CEO, schon lange her, von Beiersdorf eingeladen zu so einem Treffen. Und dann kam ich in so einen großen Raum und da waren ganz viele Verpackungen. Und dann zeigt ihr mir diese ganze Verpackung, gucken Sie mal, wie sich das öffnet, gucken Sie mal, wie das öffnet ist und wie sich das anfühlt. Ich sage, das ist ja alles schön und gut, aber entscheidend ist doch, was da drin ist. Und dann sagt er, nee, völlig falsch, für die Kunden ist entscheidend, wie geht das auf, wie fühlt sie das an, das sei wichtiger als das, was da drin sei. Und dann käme das Marketing halt dazu, das ist ein bisschen das, was Sie gerade bestätigen. Ne?
Das ist so, nur bei dem Sonnenschutz ist es nochmal was anderes, ein bisschen, weil die Lichtfilter ja wirklich eine echte Wirkung haben. Mhm. Und da gab es zu der Zeit tatsächlich erhebliche Unterschiede zwischen den Produkten. Das war aber Mitte der 90er Jahre, ist schon lange her. Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil die Technologie jetzt bei allen weitergegangen ist. Damals gab es aber eine neue Entwicklung bei sogenannten UVA-Filtern. UVA ist ja nicht so lange bekannt als hautkrebsauslösend und faltenmachend. Das war es schon immer. UVB war immer der Bösewicht für Hautkrebs. Und UVA hatte separate Filter. Und die beiden Filtersysteme zusammen haben im Grunde auf der Haut nicht das gemacht, was sie machen sollten. Und das habe ich im Prinzip auflösen müssen. Und L'Oréal hatte das schon. Und an der Stelle hatte L'Oréal einen technologischen Vorsprung zu der Zeit.
Und dann haben sie zu L'Oréal gesagt, pass mal auf, holt mich mal, ich erkläre euch jetzt, aber ich bin ja eigentlich der Wissenschaftler, aber ich erkläre euch jetzt, wie ihr das Marketing so macht, dass ihr in beiden Bereichen die Nummer eins seid. Das war die Idee?
Okay. Ja, aber zuerst hatte ich Beiersdorf gefragt, ob ich ins Marketing wechseln darf. Und die hatten Nein gesagt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber wirklich ins Marketing. Und dann habe ich gesagt, okay, dann würde ich sogar bereit sein, meine liebe Hansestadt Hamburg zu verlassen und sogar auch zu L'Oréal nach Düsseldorf zu gehen.
Das ist aber, das hatte ja dann mit Ihrem ursprünglichen wissenschaftlichen Ansatz eigentlich dann nichts mehr zu tun.
Korrekt.
Und warum haben die sie genommen? Sie hatten ja null Marketingerfahrung.
Richtig. Die hatten damals eigentlich auch nur Menschen genommen von Marketingschulen. Die fanden das aber so interessant und so ungewöhnlich und außergewöhnlich, dass jemand sie so anspricht. Und ich hatte ja das entsprechende Vorwissen mindestens zu den Produkten und zu der ganzen Industrie. Und daraufhin waren die neugierig geworden, haben mich kennengelernt und haben mir ein Angebot gemacht.
Und was haben Sie dann bei L'Oréal gemacht?
Ich war erst im Außendienst, um dort Erfahrungen zu sammeln, wie überhaupt die Produkte draußen funktionieren und wie Vertrieb funktioniert, wie die Kundschaft funktioniert. Und da wurde ich wieder nach Norddeutschland geschickt und war dann Bezirksleiter in Norddeutschland und habe in Norddeutschland Distribution für Jade, Garnier, Shampoos, Körperpflege, die Jade-dekorative Kosmetik.
Sie sind dann richtig so, ich will sagen, zu Douglas gefahren und haben dann zum Douglas oder zum Drogeristen oder was auch immer.
Genau. Im Lebensmitteleinzelhandel zu Drogeriemärkten. Damals gab es Schlecker noch und all diese Themen, Tengelmann. Das habe ich früher gemacht. Viele Monate im Außendienst mit dem Auto, damals noch mit der Echtest A-Klasse. Okay. Weiß ich noch ganz genau. Das war lustig. Und danach bin ich dann Junior-Produktmanager geworden und habe mich dann dort hochgearbeitet.
Aber hat nicht zwischendurch jemand aus Ihrem bekannten Familienkreis, Freundeskreis oder Sie selber gesagt, Entschuldigung, du bist Doktor der Chemie. Du hast das nicht gemacht, um in einer A-Klasse zu sitzen und von Drogerie zu fahren und die zu überzeugen, irgendwelche Kosmetika zu kaufen?
Ich fand das total spannend.
Okay.
Ja, ich fand das spannend. Das war eine neue Herausforderung. Und da habe ich auch sehr viel gelernt, auch mit den Menschen, die bei L'Oréal im Außendienst gearbeitet haben. Ist ja ein spezieller Schlag Mensch und wie die so ticken. Und das war sehr unterhaltsam und sehr menschlich. Und das waren total neue Impulse. Die haben mich auch auf jeden Fall weitergebracht.
Aber dafür hätten Sie nicht Chemie studieren müssen?
Nee. Nein, das stimmt. Für den Job nicht.
Okay, dann haben Sie das gemacht. Dann so, wie ging es dann weiter?
Ja, wie gesagt, ich bin dann im Marketing in Düsseldorf bei L'Oréal und hatte dort dann Gesichtspflege, Körperpflege, Bad Dusche von Garnier und Jade als Produktmanager in der Verantwortung und hatte wieder Gesichtspflege auch. Das kannte ich von Beiersdorf auch schon gut und habe dort dann tatsächlich die Marketingschule gemacht. Ich war in Paris, habe da eine Ausbildung bekommen, ich habe da Französisch gesprochen. Und wir haben tatsächlich für Deutschland sehr viel innovative Marketingansätze gemacht, inklusive TV-Werbung und das ganze Marketing-Mix. Mhm. Marktanteile ausgebaut, neue Produkte eingelistet, alte ausgefasst, strategische Erwägungen, die Supply Chain mitbegleitet. Also total unternehmerischer, spannender Job für so einen jungen Menschen mit sehr vielen gut ausgebildeten, ehrgeizigen, kreativen jungen Menschen.
Wenn man sich ihren Lebenslauf und so, wie Sie ihn beschreiben, anguckt, dieses, da ist ein Wissenschaftler, der promoviert sogar, kennt sich also extrem gut aus in dem Bereich. Viele andere hätten dann selber was gegründet. Wenn sie sagen, ich will dann ist eine andere Seite, ohne jetzt einen Gegensatz daraus zu konstruieren. Darüber haben Sie nie nachgedacht?
Tatsächlich nein.
Warum
nicht? Das war nicht meins. Dafür war ich nicht risikofreudig genug. Ich habe ja schon Risiko genommen, indem ich meine langjährige Ausbildung, aber dahin bin ich nicht gegangen.
Okay. Also L'Oréal, und wie ging es dann weiter?
Ja, ich hatte dann gedacht, Mensch, also jetzt habe ich hier die These und die Antithese sozusagen und jetzt in der Dialektik folgt die Synthese. Und da habe ich gedacht, jetzt fehlt eigentlich ein MBA oder eben on the job noch ein bisschen mehr BWL. Denn ich hatte das ja nicht studiert. Und wenn ich ja nun mich noch weiterentwickeln wollte Richtung Management, dann ist entweder ein MBA oder eine Beratungsschule gut. Dann habe ich mich bei Berger und Kani seinerzeit beworben und beide hatten mir ein Angebot gemacht. Ich habe mich dann aus dem Bauch für die Kultur bei Kani entschieden und wollte dort dann 3 bis 5 Jahre bleiben.
Als klassischer Unternehmensberater?
Als klassischer Unternehmensberater, um dort im Prinzip, wenn man so will, BWL on the job, wirklich komplett über Marketing und Vertrieb hinaus noch zu lernen. Und zu verstehen, wie das alles geht, ohne nochmal an die Schule zu gehen, weil ich war lang genug an der Hochschule und an der Schule, das reichte irgendwann. Und dann bin ich zu Kani gegangen, wollte 3 bis 5 Jahre bleiben, um dann wieder in die Industrie zu gehen, um dort meine Karriere fortzusetzen. Aber daraus wurde nichts, denn das hat mir solche Freude gemacht. Ich habe so viel gelernt und die Zeit verging. Das war wie ein Abenteuerplatz. Und ich war dann am Ende 18 Jahre dort.
Wow. 18 Jahre Berater.
Genau, und davon war ich 11 Jahre Partner und habe da die Gesundheitsbranche verantwortet, ein großes Team, ein großes Geschäft und habe dort große Pharmakonzerne, Medizintechnikkonzerne und das ganze Gesundheitswesen. Ich habe Studien gemacht, auch zum deutschen Gesundheitswesen, habe das im Spiegel publiziert und war auch in Talkshows im deutschen Fernsehen. Das war alles sehr aufregend und spannend. Die Zeit ist verflogen.
Wahnsinn. Vor allem muss man sich vorstellen, ist das so das Leben des Unternehmensberaters, so wie man es kennt? Also wie sagte mir neulich jemand, der sagte, ja, wir haben auch Arbeitszeiterfassung bei Unternehmensberater bei BCG, Boston Consulting Group. Und sagte, wie geht das denn? Sagt er, ja, wir schreiben immer auf 8 bis 18 Uhr. Sag ich, ja, was heißt das dann? Wir arbeiten natürlich von 6 bis 24 Uhr. Wahnsinn. War das auch so eine Zeit? Also, weil das hält man ja kaum 18 Jahre lang durch.
Das war manchmal auch nicht 24 Uhr.
Okay.
Das war auch noch danach. Das ist tatsächlich so gewesen, auch in den Jahren. Da wurde rund um die Uhr gearbeitet. Habe ich auch so gemacht.
Und was ist, jetzt habe ich ja jemanden mal hier sitzen, den ich das fragen kann. Warum macht man das? Weil wie alt sind Sie jetzt?
56.
56, das heißt, wie lange ist das her? Das ist gar nicht so lange her, ne? Wann sind Sie ausgestiegen?
Vor 8 Jahren.
Okay, so. Also 56, also mit Ende 40. Mhm. So, ist man immer noch gut im Schuss und so, aber es ist anstrengend. Man hat keine Zeit, das ist viele schöne Geld, was man verdient, auszugeben. Oder kaum Zeit. Man sieht die Familie nicht, man hat, eigentlich lebt man nur für die Arbeit. Warum?
Das ist eine sehr gute Frage. Man hat, im Grunde kann man das nur aushalten, wenn die Arbeit einem Freude macht. Ja. Auch wieder das Problem lösen für die Klientenprobleme und die Aufträge, die man hat mit einem Team, in dem man auch, sagen wir mal, sehr gute persönliche Beziehungen hat, wo man sich vertraut, wo man gerne miteinander arbeitet. Das Team macht den Unterschied. Und das ist ein bisschen wie eine Berufsfamilie, muss man sagen. Mhm. Wenn das eine gut geführte Firma ist mit eben auch den entsprechenden Subteams. Und ich hatte das Glück, in so einer Firma zu sein und auch so ein Team zu haben. Und das trägt einen dann über diese Momente, weil man auch sehr viel über die Arbeit hinaus dann zusammen macht, weil man oft an fremden Orten irgendwo in der Welt ist.
Weil man sowieso die ganze Zeit zusammen ist.
Ist wie Pilot im Prinzip oder Kapitän zur See, so ein bisschen. Ne? Man ist dann einfach nicht zu Hause. Man ist irgendwo, teilweise auch irgendwo in der Welt, auch längere Zeit. Und hilft Klienten bei der Problemlösung und hat dabei aber Teams, mit denen man sich sozusagen auch zusammen sozial über Wasser hält. Auch außerhalb der normalen Arbeitszeit man Dinge dann zusammen macht. Und das Ganze kann sehr, sehr freudvoll sein und sehr schön. Und auch die Familie wird dann häufiger mit einbezogen bei Events und so weiter durch die Beratungsgesellschaften, die dann die Ehefrauen und die Kinder teilweise mit einladen zu entsprechenden Events, weil die ja eine ganze Menge einstecken müssen und aushalten müssen. Das ist für die Familie schon nicht einfach.
Trotzdem dann nach 18 Jahren und wenn man Partner ist, ist es immer noch was anderes, ob man dann aussteigt. Ne? Sind Sie rausgegangen? Warum?
Ich bin von einem meiner Klienten tatsächlich gefragt worden, ob ich nicht sein erster familienfremder CEO werden wollte. Das war der Professor Neder von der Otto Bock Healthcare und den hatte ich vorher für einige Zeit beraten und wir hatten uns kennengelernt und der kam dann eines Tages auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich sein CEO werden will von seinem fast 100 Jahre alten Unternehmen. Und und da habe ich nach Gesprächen, wie wir das so machen könnten, habe ich gesagt, das ist im Grunde nochmal die Chance, das, was ich bei Beiersdorf und L'Oréal mal angefangen hatte, in einer höheren Management-Etage dann fortzusetzen und da den Rest meiner Karriere dann im Prinzip mein Wissen aus Kombinationen von der Wirtschaft im mittleren Management, von Beiersdorf und L'Oréal, der langjährigen Beratererfahrung mit all dem, was man dort lernt und dann eben was älter, reifer als Mensch kombiniert als Unternehmensführer zusammenbringt.
Was machen die? Was haben die gemacht? Was machen die?
Die sind Weltmarktführer in der technischen Orthopädie.
Ach. Richtig,
Und sind damit eben für Prothesen der Weltmarktführer mit Abstand Sie haben aber auch Sanitätshäuser, Ketten, Sie haben Rollstühlgeschäft und auch Orthesen und digitale Anwendungen. Also es ist ein Unternehmen, das hat mittlerweile 1,5 Milliarden Euro Umsatz und 9000 Mitarbeiter.
Und wahrscheinlich wichtigster Markt Deutschland, ne? Wenn man über Prothesen spricht, da staunt man immer, wenn man sich anguckt. Ich hatte mal mit, wer hat das mal erzählt? Olaf Scholz hat das, glaube ich, mal erzählt, dass er sich wundert, dass die Holländer so viel weniger, Prothesen, Knieprothesen insbesondere, eingebaut kriegen als die Deutschen. Dass die Holländer müssten so viel fitter sein als die Deutschen. Sind sie wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird hier mehr eingebaut, aber Deutschland ist da ein wichtiger Markt, ne?
Deutschland ist mit der wichtigste Markt neben den USA. Mhm. Die beiden Märkte sind sehr, sehr wichtig.
Aber, und, Sie haben gesagt, Sie hätten da bleiben können, sind es aber nicht.
Oder? Bei Etikani hätte ich bleiben können. Ja, sicher. Bei Etikani hätte ich bleiben können bis heute oder auch bis zu meinem beruflichen Ende. Ich hatte aber gedacht, Mensch, jetzt bin ich 18 Jahre schon bei Kani und es ist wunderbar, ne?
Ja.
Aber es ist ein anstrengender Job.
Nein, ich meine,
das wäre auch weiter so geblieben. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt noch was Neues ausprobieren. Das hatte ich mir auch immer überlegt. Mhm. Und habe den Mut gehabt, meine Beraterkarriere dann an der Stelle zu beenden und das Risiko zu nehmen, Unternehmensführer zu werden und dabei dann auch vielleicht Lehrgeld zu zahlen.
Okay. Aber jetzt, wenn ich das falsch verstehe, weil dieses Unternehmen, dem gehört ja jetzt nicht abbekommen. Da sind sie nochmal gewechselt.
Ja, genau.
Genau. Warum das? Weil es klang eben so, als wenn sie sagen, ich gehe aus dieser Unternehmensberater-Sache raus, gehe in ein neues Unternehmen und mache das eigentlich dann vielleicht, das ist sozusagen mein letzter Job, weil es familiengeführtes Unternehmen, Großunternehmen, so. Warum sind sie da nochmal rausgegangen?
Ja gut, bei Kani war ich 18 Jahre und das mit Otto Bock, das hat dann nicht so funktioniert für Herrn Neder und mich zusammen. Wir sind persönlich dann in dem Job, in der neuen Konstellation, nicht Berater und Eigentümer und CEO, sondern dann war ich sein CEO und er war im Verwaltungsrat der Vorsitzende. Das hat zwischen uns dann im täglichen Geschäft nicht so funktioniert.
Kann man alle warnen, glaube ich, weil man das oft hört. Der erste familienfremde Manager hat es oft schwer, ne? In einem Familienunternehmen.
Das musste ich selber an meiner eigenen Haut erfahren. Ja, das ist so.
Okay. Und dann? Wie ging es dann weiter?
Danach bin ich in eine EQT-Tochter gegangen, also von Private Equity EQT, eine Zahnarztfirma, eine Dentalkette, die europaweit Zahnarztpraxen als Kette betrieben hat und Dentallabore in einem Unternehmen. Ein holländisches Unternehmen, was auch in Deutschland tätig war. Dort war ich in der holländischen Zentrale im Executive Team und habe das für 2 Jahre gemacht, um aber meine CEO-Karriere dann danach fortsetzen zu wollen. Sozusagen, ich musste mich erstmal so ein bisschen wiederfinden und konsolidieren nach dieser Otto Bock-Geschichte. Mhm. Und dann kam APO erst dann in der Folge. Und das mache ich jetzt bei APO seit 3,5 Jahren. Genau. Und so bin ich heute hier.
So, genau. Und jetzt wollen wir mal sprechen über das Thema Online-Apotheken. Das ist so ein bisschen, Apotheke ist ja ein sehr sensibles Thema, ich habe es vorhin gesagt, also man braucht irgendwie eine Aspirin und man kriegt irgendwie ein schnelles Rezept und man braucht keine Ahnung, was es alles gibt. Und das Gefühl ist, es ist immer eine Apotheke um die Ecke, so ist man es gewohnt, also teilweise staunt man ja, wenn man hier im Umkreis geht, wirklich wie oft man auf eine Apotheke trifft. In der Straße, in der wir unseren Podcast-Studio haben, sind allein, würde ich sagen, auf 200 Metern 3 Apotheken. So. Und man hat sich daran gewöhnt und ich selber, obwohl ich jemand bin, der extrem viel online bestellt, käme erstmal nicht auf die Idee, eine Online-Apotheke zu benutzen, weil ich denke, gehe ich schnell rüber und wenn ich etwas brauche, dann brauche ich es ja meistens sofort. Ich will es ja nicht erst am nächsten Tag haben. Deshalb jetzt die Frage, und es ist ja offensichtlich auch so, verbessern Sie mich da, ich habe gesagt 60 Milliarden Euro Umsatz ungefähr, Apothekenumsatz, ungefähr 4 Milliarden davon sind Online-Apotheken, kommt das hin?
Ja, also größenordnungsmäßig passt das, aber ich kann das kurz nochmal, sagen wir vielleicht ganz glatt stellen. Mhm. Also es gibt in Deutschland im Prinzip 3 Produktsortimente im Kern, die in der Apotheke verkauft werden. Das eine ist das verschreibungspflichtige Sortiment, das nennt sich RX. Mhm. Das sind die 60 Milliarden.
Ah, okay, das sind die 60 Milliarden. Okay.
So, und dann gibt es noch ein Sortiment, das heißt OTC, das sind zwar Arzneimittel, die sind aber apothekenpflichtig. Mhm. Die kann man nur in der Apotheke kaufen.
Aspirin zum Beispiel.
Korrekt.
Genau.
Und dann gibt es eine sogenannte Freiwahl. Das sind so Dermokosmetik oder so etwas wie La Roche-Posay,
Elmex,
Eucerin,
Zahnpasta, sowas, genau.
Genau, die kann man im Grunde, die sind frei verkäuflich, werden aber von den Firmen, die sie herstellen, selektiv in der Vorortapotheke oder in Apotheken verkauft. Diese drei Segmente machen in Summe in Deutschland über 70, 72 Milliarden. Vielleicht 75.
Aber interessant,
das
also
weiß
das
keiner
heißt,
so ganz
das heißt,
genau.
Aber die Rezeptpflichtigen machen schon den großen, großen Anteil.
Die Rezeptpflichtigen haben die 60 Milliarden und die nicht rezeptpflichtigen Apothekenwaren sind nochmal 14 Milliarden. Also in Summe sagen wir 75 Milliarden in Summe. Das ist die Marktgröße in Deutschland.
Und davon haben die Online-Apotheken wie viel?
Ja, die 4 Milliarden stimmen.
Die 4 Milliarden stimmen. Und das ist ja interessant, weil wenn man sich anguckt im Modebereich, ist das völlig anders. Und in ganz, ganz vielen Bereichen ist der Online-Anteil deutlich größer als jetzt hier, ist jetzt ja nicht mal 10%, das ist 5% ungefähr. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass die Vor-Ort-Apotheken natürlich historisch mit über fast 22.000 in der Spitze, die sie mal hatten, in den zwischen 2010 und 2014 oder so gab es, glaube ich, mal über 22.000 Apotheken vor Ort. Mittlerweile sind es nur noch 17.300.
Ich habe es gesagt und geht also relativ dieses Jahr so irgendwie zwischen 500 und 1.000, die wieder verschwinden werden.
Genau, ne? Aber es ist eine hohe Dichte und die Menschen sind das gewohnt, so wie Sie das gerade für sich geschildert haben. Man geht da vor Ort und man kauft das da. Der Internet-Shopping war immer verbunden mit, ich kann Geld sparen. Ne? Meistens war der Grund, warum man online bestellt, zuallererst mal, da ist es billiger.
Oder ich finde es, also zum Beispiel, ich finde es schneller. Ne? Ich möchte einen bestimmten Schuh und ich habe keine Lust, in den Schuhladen zu gehen und dann finde ich da, ich weiß meine Größe und dann kommt der morgen, ich habe mir das Ganze rein- und rausfahren erspart.
Korrekt. Das ist heute noch viel mehr das Thema Convenience.
Genau. Ne?
Das kommt hinzu. Also Preis und Convenience sind im Grunde die beiden Hauptthemen. Jetzt ist aber so, dass die Vor-Ort-Apotheke ja suggeriert, dass sie im Grunde die weißen Kittel mit der Beratung noch dazu hat, gerade wenn es zu verschreibungspflichtigen Themen auch geht, die Beratungshoheit hat und eine Vor-Ort-Apotheke damit eben überlegen ist, eine Online-Apotheke keine Beratungskompetenz hat. Und damit hat die Vor-Ort-Apotheke natürlich einen großen Vorteil, das so zu suggerieren. Dann gehe ich in die Vor-Ort-Apotheke und hole mir die Beratung und kriege dann das, was ich haben möchte. Das hat man so in Deutschland gelernt. Hinzu kommt, dass Rezepte ja in Deutschland beim Arzt über so ein Papierrezept ausgestellt werden, dieses sogenannte Muster 16. Das hat man als rosa Zettel bekommen als gesetzlich Versicherte und dann ging man ja zu seiner Apotheke, hat das Rezept hingelegt und hat dann sein Medikament bekommen.
Genau.
So, wenn man das bei einer Online-Apotheke einlösen wollte, müsste man dieses Papierstück in einen Briefumschlag stecken, frankieren und in die Post bringen. Dann hat es den Postweg, dann muss es erstmal geöffnet werden, dann wird es bearbeitet, dann ist vielleicht die Ware nicht da, dann muss es bestellt werden und dann dauert das eine Woche, bis es da ist.
Einscannen geht nicht?
Es ist verboten.
Okay.
Also es muss physikalisch vorliegen, das Rezept bei der Apotheke, auch bei der Online-Apotheke, sonst darf es nicht bearbeitet werden. Das ist Gesetz. Punkt. Deswegen war eben im Grunde dieser 60-Milliarden-Markt für die Online-Apotheken eigentlich bis jetzt ganz vor kurzem oder eigentlich bis jetzt nicht wirklich adressierbar. Das heißt, die 60 Milliarden waren im Grunde zu fast 100% in der Hand der Vor-Ort-Apotheken.
Das heißt, es ging eigentlich nur um die 15 Milliarden.
Richtig.
Genau.
Die 15 Milliarden war der Marktplatz, auf den sich die Online-Apotheken getummelt haben, eigentlich bis zum heutigen Tag.
Auch weil man da tatsächlich dann günstiger anbieten kann.
Richtig.
Ne?
Genau. Richtig. Da kann man günstiger anbieten, da hat der Kunde Preisvorteile.
Das sind auch Sachen, die man im Zweifel nicht schnell braucht, sondern ich hole mir mal einen Vorrat von Aspirin oder Finistil oder was man so braucht für den täglichen Bedarf.
Richtig.
Pflaster oder
ja,
was
auch
immer.
Genau, was auch immer. Genau. Genau so.
Okay. So. Okay. Und dann von 15 Milliarden sind 4 Milliarden, dann ist es schon eine andere Größenordnung.
Richtig. Da reden wir dann schon über 25% oder sowas, dann in Summe die Penetration des Online-Anteils. Und die ist auch weiter steigend. So. Ist aber trotzdem von der Penetration 25%. Das heißt, 75% sind auch dort in der Vor-Ort-Apotheke gekauft, obwohl die Produkte in der Online-Apotheke sehr, sehr, sehr viel günstiger sind.
Sagen Sie mal so ein Beispiel, weil man sagt ja nicht umsonst, boah, das sind die Apothekenpreisen. Also wie ist der Unterschied Aspirin in der Apotheke und Aspirin bei Ihnen?
Also ich kann Ihnen sagen, wenn man jetzt die Rabatte, das sind auch öffentliche Zahlen, zum Beispiel von der Firma Inside Health, die das berichtet, wenn man die Rabattniveaus sieht von der Vor-Ort-Apotheke gegen eben eine normale Online-Apotheke, dann reden wir über Rabattniveaus in der Vor-Ort-Apotheke von 10%. Und in der Online-Apotheke zwischen, sagen wir, um die 27-30%.
Okay.
Das heißt, wir haben also erhebliche Preisunterschiede. Und zwar durch das ganze Sortiment in dieser Freiwahl und im OTC-Bereich durchgängig. Und das ist natürlich je Produkt manchmal etwas unterschiedlich, aber in der Regel, also die Regel gilt eigentlich fast für alle Produkte.
Und könnte das theoretisch auch für die verschreibungspflichtigen Medikamente gelten, wenn es da keine Preisbindung gäbe? Weil natürlich bei der Online-Apotheke fällt der stationäre Handel weg, es fallen eventuell Mitarbeiter weg und so weiter. Theoretisch müssten die ja billiger anbieten können.
Hier gibt es aber eine gesetzliche Preisbindung und auch ein Rabatt- oder Bonusverbot, wobei es hier rechtliche Streitigkeiten gibt bis zum Europäischen Gerichtshof, der, glaube ich, nächstes Jahr darüber entscheiden wird, ob Rabatte nun gegeben werden dürfen von Online-Apotheken im Rezeptgeschäft oder nicht.
Das könnte nämlich ja das Gesundheitssystem entlasten. Also alle klagen darüber, dass alles viel zu teuer ist. Das wäre so ein Moment, wenn man sagt, man kann 10-15% da sparen. Bei 60 Milliarden sind das schon mal mindestens 6 Milliarden.
Genau, dazu müsste man sich aber als Gesundheitswesen in Summe auch aufstellen und auch absprechen zwischen der Pharmaindustrie, den Krankenkassen, ne, dem Gesetzgeber und auch dem Apothekendistributionskanal. Da sind auf jeden Fall Potenziale möglich, gar keine Frage. Das Hauptthema aber, warum in dem Rezeptgeschäft die Online-Apotheken bisher von diesen 60 Milliarden kaum was haben,
ist das Papier.
Ist das Papier. Das ist aber jetzt tatsächlich nach einer, ja, wie soll ich sagen, nach einer 26 Jahre langen Vorgeschichte.
Ist diese wirklich so? Ich wollte gerade sagen, wie lang ist die Vorgeschichte des E-Rezepts?
Ja, die Vorgeschichte des E-Rezepts reicht zurück bis in das Jahr 1998, wo das erste Mal jemand vom Deutschen Apothekerverband von einer Möglichkeit eines E-Rezeptes gesprochen hat und das als anstrebenswert beschrieben hat. Es ging dann weiter, auch in der Zeit von Ulla Schmidt 2002, wo dann auch die Abda davon sprach und Ulla Schmidt auch davon das erste Mal sprach. Und es ging dann immer weiter, die Diskussion, aber es passierte nichts. So richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze dann erst unter Jens Spahn 2017/18. Wo im Grunde Jens Spahn ja dann entschieden hat, das E-Rezept zu machen und es durchzudrücken. Und und dann kam ja im Grunde die kurzfristige Ablösung irgendwann dieser Regierung, wo er ja Gesundheitsminister war. Und dann kam ja der Herr Lauterbach. Und dann nahm das Gesetz nochmal wieder eine Verzögerung hin, sodass wir das E-Rezept, und ich will die Details hier allen ersparen, aber von 1998 bis zum 1. Januar 2024 war die Wartezeit, bis Deutschland das E-Rezept gesehen hat, nachdem es in 19 von 27 EU-Ländern schon lange E-Rezepte gibt. Aber seit 1. Januar diesen Jahres gibt es tatsächlich jetzt offiziell die Pflicht, E-Rezepte auszustellen für die Ärzteschaft.
Das möchte ich jetzt fragen. Da gibt es diese Pflicht. Und ich erinnere mich, ich hatte einen Sturz und war beim Orthopäden und kriegte dann irgendwas verschrieben, weiß ich nicht mehr was. Aber es gab ganz normalen Papier.
Ja, genau.
Das ich habe nichts irgendwie E-Rezept. Ich habe auch gar nicht nachgefragt, weil ich so gewohnt war.
Das weiß ja auch eigentlich noch keiner.
Und aber dann denkst du so, es wäre ja viel einfacher, auch für Nachfolgerezepte und was weiß ich was alles. Ne? Aber alles, dann bin ich mit meiner Schwiegermutter zum Physiotherapeuten. Dann sagt er, wo ist das Rezept? Und dann sagte ich, ja, und dann holten wir das Rezept von ihrem, gingen wir zu ihrem Hausarzt, holten das Rezept da auf dem Papier, brachten dieses Papier dahin und so ging es die ganze Zeit.
Genau. Es gab oder gibt ja eine gewisse Übergangszeit, wo man auch Papierrezepte noch erlaubt zur Abrechnung. Die Zeit wird aber sicher jetzt bald enden und immer mehr Ärzte adaptieren sich jetzt. Es gibt aber immer noch bis heute so deutschlandweit nicht für jeden Menschen klar erkennbar eine wirklich voll digitale Einlösestrecke. Es war also so, dass im Grunde bis fast in den Sommer hinein nur die E-Rezepte eingelöst werden konnten durch folgenden Vorgang. Man musste auf seiner elektronischen Gesundheitskarte, die hat ja jeder, beim Arzt sich dieses E-Rezept quasi in so einem Lesegerät dann auf diese Karte speichern lassen, im Grunde, so vereinfacht ausgedrückt. Dann ist man mit dieser elektronischen Gesundheitskarte, musste man in die Vorortapotheke gehen, hat das in ein Reader-Gerät, ein Lesegerät eingesteckt. Und dort konnte dann der Apotheker oder die Apothekerin das auslesen und sehen, was da quasi für ein E-Rezept ausgestellt ist, was da jetzt das Medikament ist oder die Medikamente. Und daraufhin konnte man das in der Vorortapotheke einlösen. Man hatte also jetzt nicht mehr den rosa Zettel, sondern musste die Plastikkarte bringen. Mhm. Eine Online-Einlösung war noch nicht wirklich machbar. Also es wäre theoretisch über die Gematik-App gegangen oder über einen sogenannten QR-Code, den man sich beim Arzt hätte ausdrucken lassen dürfen, aber das machten die Ärzte nicht. Insofern konnten die Menschen im Grunde weder sind sie davon informiert worden, noch waren die Ärzte offen dafür. Und darüber hinaus gab es eben keine Aufklärung und nichts.
Und ich denke jetzt gerade mal kurz an die Privatpatienten, die diese Karte ja gar nicht haben.
Korrekt.
Da läuft es dann wieder.
Da läuft das wieder anders.
Okay.
Die Privatpatienten müssen das mit ihrer Krankenversicherung, die jeweils unterschiedliche Lösungen haben. Die haben ja jetzt ihre Gesundheitsnummer, die sie da auch bekommen, diese Zentralnummer. Die jetzt, ich glaube, die Allianz ist da sehr fortschrittlich, aber auch andere, die die da wirklich jetzt versuchen, das auch zu digitalisieren. Aber die Krankenversicherungen machen das Betrieb Firma für Firma völlig individuell, weil das nicht durch den Staat geregelt ist. Und dementsprechend gibt es für Privatversicherte eben das E-Rezept in der Form, so wie für die gesetzlich Versicherten, jetzt gesetzlich vorgeschrieben, bis heute noch nicht.
Okay.
Sondern das ist jetzt im Prinzip so eine Zwischenlösung, wo jede Krankenversicherung privater Natur jetzt versucht, auch elektronische Lösungen zu schaffen. Und okay. Das wird auch bald, denke ich, flächendeckend dann auch möglich werden. Aber ist heute, wo wir hier sitzen, noch nicht so.
Und
das heißt,
nochmal,
wir reden über die GKV-Versicherten.
Okay. Mit der, das ist ja die Mehrheit, okay. Ja. Aber noch, das ist jetzt die entscheidende Frage, und da werden natürlich jetzt viele genau zuhören. Es gibt, das ist mir nicht bewusst, gibt es den Moment, wo man ein Papierrezept nicht mehr ausstellen darf?
Ist mir nicht bekannt.
Gibt es nicht. Also es wird weiter das nebenher geben, Papierrezepte.
Ja, bis es irgendwann mal verboten wird oder rauswächst.
Aber bisher nicht, okay, gut.
Ja, also ist mir nicht bekannt.
Und jetzt würde man schließlich als normaler Mensch würde ich denken, das Einfachste wäre doch, man geht zum Arzt, man kriegt ein Medikament und sagt, schicken Sie es mir einfach per E-Mail. Das ist ausgeschlossen. Warum? Was ist der Unterschied zwischen, ich kriege so einen Zettel und ich kriege eine E-Mail? Und diese E-Mail kann ich dann ja auch, kann ich mit in die Dings gehen, in die Apotheke, kann sie das, ah nee, die müssen das haben, ne? Also sie müssen es auch da physisch haben, richtig?
Ja, also theoretisch wäre es heute schon möglich, dass der Arzt so einen Barcode aus, so einen QR-Code ausdruckt.
Okay.
Und dann kann man das am Handy abscannen und es dann auch online bestellen oder in der Apotheke vorzeigen. Aber diesen Weg, der wurde in Deutschland durch die Ärzte nicht unterstützt und allgemein von der Öffentlichkeit als nicht digital angesehen, weil man ja wieder einen Papierausdruck von dem QR-Code braucht.
Zu Recht, ja.
Genau, und aber die Plastikkarte in die Vorortapotheke zu bringen, ist genauso wenig
und digital. Was spricht gegen E-Mail?
Ja, der Datenschutz und die Sicherheit im System. Es gibt jetzt eine neue Lösung, die tatsächlich jetzt in diesen Tagen deutschlandweit immer mehr um sich greift. Die nennt sich Cardlink. Mhm. Cardlink ist die erste voll digitale Einlösestrecke für E-Rezepte für die GKV-Versicherten. Da muss man nicht mehr in die Vorortapotheke gehen, sondern kann das aus der U-Bahn in Hamburg machen oder vom Sofa zu Hause. Mhm. Man kann das nachts machen, am Wochenende, wann immer man will. Man nimmt einfach sein Handy, lädt sich eine App runter von einer Online-Apotheke und dann ruft man die App auf, hält seine Gesundheitskarte, nachdem man das beim Arzt auf die Karte auch bekommen hat, das Rezept sozusagen, oder in die Telematik-Infrastruktur, ich will es nicht komplizieren, also das Rezept ist nicht auf der Karte, sondern man holt es sich quasi aus dem sicheren Fort-Knox-System der deutschen Gematik und dann hat man es auf dem Handy. So, und dann sieht man, aha, das ist es und dann kann ich sagen, ich kann mir das jetzt hier einlösen bei Apotheke A, B oder C und da kann man seine Apotheke der Wahl auch eingeben und dann im Prinzip sagen, ich will das jetzt. Und dann ist die Bestellung raus und ich bin auf dem Sofa und habe das quasi in 3 Schritten innerhalb von 30 Sekunden gemacht und das Rezept ist auf dem Weg zu mir zu kommen. Und dann kann man im Prinzip in der Regel erwarten, dass das Rezept, je nachdem zu welcher Tageszeit man das bestellt hat, von einer Online-Apotheke am nächsten Tag dann an die Haustür kommt oder an eine Adresse, wo man es hinhaben will.
Und das kommt dann ganz normal, wie wenn man was bei Amazon bestellt?
Das kommt per DHL in der Regel, ja.
Okay, genau. Und auch am nächsten Tag. Und nochmal, aber gibt es andere Länder, wo es ein bisschen, also das klingt sehr, sehr kompliziert mal wieder. Gibt es nicht einen viel einfacheren Weg?
Das ist tatsächlich gar nicht kompliziert. Nee? Also einmal die App runtergeladen. Wir sind ja App-Nutzung
App heute geschenkt, aber ja, die Karte da?
Ja, die Karte, das ist so wie eine EC-Karte.
Okay.
Ne? Das ist eine EC-Karte, ich habe mein Handy und dann mache ich die App auf, dann sagt die App, halt jetzt deine Karte bei der Kamera hinten dran. Da ist so ein NFC-Lesegerät da hinter der Kamera beim iPhone zum Beispiel. Klar. Genau, und dann hält man das da ein paar Sekunden hinter und dann kommt da ein Haken vorne auf dem Display, dann drückt man nochmal drauf und dann ist das Ding eingelöst. So, das ist wirklich einfach.
Großer Vorteil übrigens auch, also die Zeiten, in denen dann verzweifelt Apothekerinnen versuchen, die Handschrift des Arztes zu lesen, ist dann auch vorbei
das
und so. Und das ist natürlich gerade für Sie, ist es sozusagen für Sie, was man heute so neudeutsch ein Game Changer?
Ja, definitiv. Weil das ist jetzt das erste Mal, Online-Apotheken dürfen Rezepte einlösen, die dürfen Rezepte verschicken, also die Ware, die Arzneimittel, die verschreibungspflichtigen. Und jetzt gibt es auch einen sehr bequemen, voll digitalen Einlöseweg. Man hat eine normale App, wie jeder Apps jeden Tag benutzt, ja, für alles Mögliche. Warum nicht auch, um ein Rezept einzulösen? Also habe ich dann die App von der Online-Apotheke, zum Beispiel Apocom oder Apodiscounter bei uns, lad mir die runter, tu die Karte dahinter, drück auf den Knopf, fertig. Das ist es. Mehr ist es nicht.
Und der Vorteil ist, es ist kein Preisvorteil, aber es ist natürlich
bequemer. Es ist super bequemer. Ich kann das jederzeit machen. Ich kann auch sagen, wo ich das hinhaben will und wann. Und ich spare mir den Weg zur Apotheke. Und da ist ja erwiesen, also es gibt eine Statistik, die sagt, dass jedes fünfte bis jedes sechste Rezept statistisch nicht bei der Apotheke vorhanden ist. Also die Apotheke muss dann beim Großhandel bestellen man, genau. Und dann, wenn man das zur falschen Zeit am Tag, also weiter im Nachmittag,
muss man
kriegt
man
es am selben genau. Tag nicht, sondern dann kommt es erst am nächsten Tag, Da muss man nochmal kommen. Oder aber die Apotheke schickt dann einen Botendienst und schickt das dann an die Haustür, wenn es da ist. Das kostet ja im Grunde aber auch Geld fürs System und das wird auch von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Da gibt es nämlich eine Abrechnung von 2,50 Euro, die dann im Gesundheitswesen an Kosten entsteht. Mhm. Das kostet alles sehr viel Geld. Das entfällt. Und im Übrigen kann man das zu jeder Tages- und Nachtzeit machen. Und ich finde, das ist super convenient. Und ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass vielleicht auch in der Zukunft auch finanziell noch ein Benefit kommt für die Leute, die da im Prinzip online anlösen, weil man dort vielleicht günstigere Konditionen bekommt. Das muss ja das Gericht noch klären, was da möglich ist. Genau. Da will ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster legen. Aber da, denke ich, kann man für das kommende Jahr vielleicht auch noch eine Entwicklung erwarten, sodass neben dem Convenience-Vorteil vielleicht auch noch ein finanzieller Vorteil hinzukommt.
Und ich frage mich jetzt gerade, weil ich das mal verfolge in Apotheken, dass es ja oft Proteste von Apotheken gegen die Online-Apotheken gibt. Und ich frage mich gerade, warum? Denn wenn die Entwicklung so anhält mit dem Rückgang der Apotheker, und das ist ja auch ein demografisches Problem, genau wie bei den Hausärzten. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, bei den Hausärzten redet man immer davon, dass in den nächsten Jahren ein Viertel der Hausärzte in Ruhestand geht. Rein statistisch gesehen wird es wahrscheinlich bei den Apothekern gar nicht anders sein. Die Frage ist, ob dann genug nachwächst. Das wird dann ja gar nicht so bedrohlich, wenn man sagen könnte, wenn das alles gut funktioniert, dann brauchst du die Apotheke direkt in deinem Ort oder ums Eck gar nicht mehr.
Ja, also im Grunde möchte ich...
Also woher kommen die Proteste?
Ich denke, die Proteste, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall finde ich es sehr bedauerlich, dass man glaubt, dass eine Online-Apotheke dafür verantwortlich sein könnte oder ist. Das ist ja das, was die Hypothese ist der Vorortapotheker, dass eben Vorortapotheken schließen. Bei der Marktgröße, was ich vorhin schilderte, ist es, glaube ich, evident, dass das nicht der Grund sein kann bei den Verhältnissen der Marktanteile, sondern es liegt wirklich mehr an Altersfragestellungen. Es liegt auch daran, dass tatsächlich diese Apotheken in den größeren Städten alle paar hundert Meter oder alle 50 Meter, so wie Sie es hier gerade beschrieben hatten in Hamburg, das macht ja tatsächlich keinen Sinn. Das Gesundheitssystem muss ja alle diese Apotheker letztlich finanzieren. Und warum sollte ich in Hamburg an jedem Bezirkszentrum 3, 4 sozusagen solche Apotheken haben, alle 100 Meter? Das rechnet sich auch für den Apotheker nicht. Er hat ja gar nicht genug Rezepte, nicht genug Kunden. Und wenn dann eine Apotheke vielleicht auch nicht ideal geführt ist, betriebswirtschaftlich, ne? Und Apotheker sind ja nicht betriebswirtschaftlich ausgebildet, sondern sie sind ja Pharmazeuten. Und in Zeiten, wenn die Margen knapper werden, muss man sehr gut managen. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das ist nicht allen Apothekerinnen und Apothekern in die Wiege gelegt. Und dann gibt es wirtschaftliche Schwierigkeiten und dann muss man schließen. Und das führt dazu. Und letztlich schließen vor allen Dingen auch in den größeren Bezirken und Städten die Apotheken und teilweise wegen Alter auf dem Land. Mhm. Das ist natürlich an der Stelle eine Entwicklung, die mit den Online-Apotheken nichts zu tun hat. Und wenn wir jetzt darüber reden, wir wollen die Arzneimittelversorgung in Deutschland sicherstellen, auch in der Zukunft, gerade in der alternden Bevölkerung, dann spielt die Online-Apotheke eine ergänzende, wichtige Rolle, aber nicht als Substitution, sondern als Ergänzung für bestimmte, sagen wir mal, Fälle, die halt zahlreicher werden, vor allen Dingen für die jüngeren Menschen, die da so reinwachsen, weil die gewohnt sind, mit dem Handy zu arbeiten. Und die wollen gar nicht mehr irgendwie einen weißen Kittel Menschen sehen und da irgendwo hinlaufen, wo eine Schlange ist oder Schließungszeiten sind. Unsere Apotheke hat ja im Grunde immer auf. Und bei uns kann man auch Videoberatung haben, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten, auch am Wochenende. Bei uns kann man auch telemedizinische Dienstleistungen buchen. Also Teleärzte zum Beispiel auch am Wochenende und sich Rezepte ausstellen lassen. Und dann kann man im Prinzip sehr flexibel abends, nachts, am Wochenende sich im Prinzip seine Gesundheit versorgen.
Hinzu kommt ja auch, dass es zumindest Überlegungen gibt im Rahmen dieser ganzen Gesundheitsreformen, Krankenhausreform, Ärztemangel, dass man sagt, okay, kann man bestimmte Dienstleistungen, also zum Beispiel Impfungen oder bestimmte Blutentnahmen und sowas, kann man das vielleicht in den Apotheken machen, die man dann auch wiederum entlasten könnte, was Medikamente anbelangt. Was glauben Sie, wie viel Prozent dieser verschreibungspflichtigen Medikamente, diesen 60 Milliarden, wie viel gibt's da Ziele in den nächsten 15, 20 Jahren, wie hoch der Anteil der Online-Apotheken daran sein wird, jetzt wo es geht? Gibt's Beispiele aus anderen Ländern?
Ja, also in Schweden, die sind in Europa am weitesten vorangeschritten. Da hat der Marktanteil der Rezepte 15% Anteil heute.
Okay.
Also wir reden nicht darüber, dass jetzt die Schweden sozusagen auf einmal alle Rezepte sich nur noch bei einer Online-Apotheke einlösen. Mhm. Hingegen ist es aber in Schweden so, dass auch in anderen europäischen Ländern sogenannte Kombinationsgeschäftsmodelle erlaubt sind vom Gesetz. Das heißt, es gibt Unternehmen, die dürfen eine Online-Apotheke und eine Vor-Ort-Apothekenkette gleichzeitig kombiniert betreiben, sodass ich dann sogenannte Click- und Collect-Modelle anbieten kann.
Das geht in Deutschland nicht? Das
heißt, ich bestelle online und sage dann, ich will es aber da und da abholen, weil ich da eine Filiale habe. Und dann gehe ich da hin und hol's mir. Ich habe es online bestellt und kriege es am selben Tag.
Okay.
Das geht in Deutschland in der Form so jetzt bundesweit mit hoher Performance in der Form nicht, weil es in Deutschland Verbote gibt für erstens Mehrbesitz, das heißt Kettenbildung ist verboten und es gibt Fremdbesitzverbot. Das heißt, es muss immer ein Apotheker in einer sogenannten EK, also ne, das ist eine Personengesellschaft, die Apotheke besitzen. Eine Kapitalgesellschaft, die viel Geld hat, um große, sag mal, Firmen zu bauen und die auch mit hohen Investitionen dann auch innovativ nach vorne zu entwickeln und zu skalieren, das ist in Deutschland per Gesetz verboten. Mhm. Also insofern, wenn Sie Herrn Lauterbach bald hier sitzen haben, dann fragen Sie ihn doch mal danach, ob er nicht im Rahmen der Überarbeitung der Gesundheitsversorgung im Arzneimittelbereich auch die Gesetzlage mal überdenken würde. Denn eine Kettenbildung und auch eine Kapitalgesellschaft zuzulassen, um hier Investitionen zu tätigen, auch in künstliche Intelligenz, in moderne, innovative Beratungsangebote, die nicht immer nur von einem Menschen erbracht werden müssen, sondern heute eben auch von Bots, die aussehen oder sich die einem vorkommen wie Menschen, die auch empathisch sein können. Da gibt's Entwicklungen, da haben wir keine Ahnung, was da in 5 Jahren möglich ist oder in 10. Dem muss man sich öffnen, meiner Meinung nach. Denn, wie Sie richtig gesagt haben, wir haben ein demografisches Problem, wir haben ein Nachwuchsproblem. Es gibt dieses pharmazeutische Personal in Deutschland nicht. Genau. Es gibt es nicht.
Ja.
Also, es gibt aber weiterhin 80 Millionen Menschen, die immer älter werden und die müssen wir doch versorgen. Also müssen wir uns was einfallen lassen. Und auch wenn so viele Apotheken jetzt schließen und der Lauterbach wird das auch nicht verhindern können, dann muss man doch den Online-Apotheken die richtige Rolle auch geben, dann auch einzuspringen an bestimmten Stellen, wo auch junge Leute sowieso vom Verhalten das erwarten,
natürlich,
dass das möglich ist.
Und das Interessante ist ja, eigentlich kann man das so sagen, geht Ihr Geschäft jetzt erst los in diesem Jahr, richtig? Ne?
Sie haben das sehr schön gesagt. Ja. Das ist im Grunde die Geburtsstunde der modernen Online-Apotheke, geht jetzt mit Cardlink erst los. Das ist die Geburtsstunde.
Okay.
Das vorher war nur Vorgeplänkel.
Und reicht das jetzt dann Dritter zu sein? Oder muss das Ziel sein, wie immer, wir wissen das im Internet, bei den Plattformen, meistens gibt es den einen ganz großen am Ende und die anderen kommen dann so mittelgut klar.
Im Gesundheitswesen ist das ja tatsächlich oft anders. Mhm. Also the winner takes it all, ne? So ist im Gesundheitswesen nicht so weit verbreitet. Und ich glaube auch, also die Vielfalt, also eine gewisse Auswahl, die schätzen auch die Kunden. Und ich glaube daran, dass der Markt auch 3 verträgt tatsächlich. Ich glaube nicht, dass einer alleine alles bekommt. Aber ich weiß es nicht. Tatsache ist, wir gehen davon aus, dass 3 starke Spieler im Markt auf jeden Fall eine Zukunftsperspektive haben. Ich gehe aber davon aus, natürlich, dass sich die Unternehmen weiterentwickeln und dass es auch nicht dabei bleibt, dass die Unternehmen eben nur reine Händler sind von Ware, die sie einkaufen, verkaufen mit Beratung online und diesen E-Commerce-Shops und den Apps, sondern dass wir mindestens bei der Apo.com Group an Geschäftsmodellen arbeiten, die uns zu einem Gesundheitsunternehmen machen und eben auch diese Online- Apothekenplattform als Basis sozusagen nehmen, um diese vielen Millionen Kunden, die wir haben, auch andere Dinge anzubieten, die wir quasi in Verbindung mit Ärzten, mit den Krankenkassen und da will ich jetzt noch nicht so viel drüber verraten, das können wir vielleicht bei einem anderen Mal in ein paar Jahren machen, daran arbeiten wir, um das Unternehmen wirklich ganz nach vorne zu führen, um Ihre Frage zu antworten, die Nummer 3 reicht mir natürlich nicht.
Wie viel Kunden haben Sie jetzt? Sie haben gesagt, Millionen Kunden. Wie viele Kunden haben Sie?
Also wir haben in Summe 5,5 Millionen Kunden, die wir versorgen. Und
mit wie vielen Mitarbeitern?
Wir sind 400.
400. Das ist natürlich, und da sieht man, was den Unterschied macht. Dass bei der Apotheke wäre das was ganz anderes. Das ist zwar hochinteressant. Ganz am Ende muss ich natürlich was fragen, weil das hier ein Podcast des Hamburger Abendblatts ist und weil wir in Hamburg sind, weil Sie Hamburger sind. Sie sind zwischenzeitlich nach Düsseldorf gezogen. Das ist in Ihrer L'Oreal-Zeit gewesen. Und es ist ja so, mit dem Job, den Sie jetzt haben, ist es wahrscheinlich relativ egal, weil Sie sind viel unterwegs, wo Sie wohnen. Und da würde jeder normale Hamburger wieder nach Hamburg ziehen. Nun heißt es immer, Düsseldorf ist Hamburg vielleicht eine Stadt, die Hamburg sehr ähnlich ist. Aber was ist da schiefgelaufen? Warum sind sie nicht zurückgekommen?
Also erstmal ist ja darüber vielleicht final noch nicht das allerletzte Wort gesprochen.
Alles klar.
Okay. Aber tatsächlich ist es so, dass ich zwei Kinder habe, die in Düsseldorf ganz nah an dem Haus, was wir da bewohnen, zur Welt gekommen sind und die da sozialisiert sind, die jetzt gerade in diesen Tagen sozusagen beide selbstständig werden und damit auch die Düsseldorfer Sozialisierung dann nicht mehr so verankert ist für mich jetzt als Elternteil. Und insofern denke ich, ist darüber die Lese noch nicht.
Aber ist es dann so, was man ja so sagt, wenn man so ein Hamburger ist oder ein Norddeutscher, dass man dann irgendwann muss man zurückkommen? Oder ist es 50? Ich habe mit Olaf Scholz neulich darüber gesprochen und sagt, wenn Sie dann nicht mehr Kanzler sind, na gut, da mag ich noch nicht drüber sprechen, kommen Sie dann nach Hamburg zurück? Und das war kein Ja. Sondern es wirkte so, jetzt lebe ich in Brandenburg und mir gefällt es in Brandenburg sehr gut. Also das kann man ja auch sagen, ist ja auch nicht schlimm.
Also ich kann wirklich sagen, Düsseldorf ist tatsächlich eine Stadt, die Hamburg durchaus nah ist. Und der Rhein ist nicht so schön wie die Elbe, gar keine Frage. Und die Alster. Und ich liebe Hamburg. Und ich bin sehr oft auch in der Stadt. Mhm. Insofern habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich gar nicht mehr hier bin. Und ich bin auch sonst ja ständig unterwegs, wie Sie gesagt haben. Also ich bin da mit mir immer am Nachdenken. Es muss halt auch in die private Rahmensituation und beruflich, und da muss dafür auch Zeit sein, so ein Projekt umzusetzen. Und aktuell hatte ich da nicht genug Gelegenheit, wirklich die Pläne so handfest zu machen. Aber ich würde das nicht ausschließen.
Lieber Herr Scheel, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.